Heute soll es über Andreas gehen. Andreas, der Bruder von Petrus. In der Bibel finden wir viele Beschreibungen von nicht nur von Gott, was er tut, sondern auch von vielen Menschen, was sie mit Gott erlebt haben. Einige werden kurz abgehandelt, manche werden sehr ausführlich behandelt. Denken wir an David, denken wir an Abraham, Isaak, Jakob, im Neuen Testament an Petrus, an Johannes, Paulus, Stephanus. Manche sind für uns mehr so am Rande wie der Andreas, obwohl er eigentlich keine Randfigur ist. Andreas war einer der 12 Apostel des Herrn Jesus. Und so wollen wir heute ein bisschen schauen, was steht über den Andreas alles in der Bibel. Einmal sehen wir, Andreas ist der Bruder des Simon Petrus. Er ist Schüler von Johannes, dem Täufer, und er wurde vom Fischer zum Menschenfischer. So habe ich das mal eingeteilt. Das Erste, ein Bruder des Simon Petrus. Ich weiß nicht, gibt es unter uns auch einen Andreas? Ja, wunderbar. Ihr wisst, was Andreas dann bedeutet? Kommt vom Griechischen Andros, Mann oder männlich, oder Andreas, Andros, Andreos, Mann oder männlich. Ein schöner Name. Wunderbar. Der Name ist verwandt mit Andrea. Andrea, es gibt ja auch Andreas bei uns, ne? Vielleicht, keine Ahnung, aber es gibt ja den schönen Namen Andrea auch. Das bedeutet dann Mut. Also dieser Aspekt des Männlichseins, dass man Mut ist. Der Mutige, der Tapfere, der Männliche heißt also Andreas. Das passt in gewisser Weise zu ihm, ja, eigentlich noch mehr zum Petrus, würden wir sagen. Der Petrus war doch der, der immer voraus ist, aber der war auch nicht immer mutig, von daher, es passt. Die Bibelstellen, in denen die 12 Apostel mit Namen aufgeführt werden, werden in 3 Gruppen zu je 4 immer angeführt. Andreas gehört mit Petrus, Johannes, Jakobus zu den ersten 4. Er ist immer in der Gruppe der ersten 4. Die Reihenfolge ist nicht immer gleich, wie sie angeführt werden, aber er gehört immer zu den ersten 4. Die 12 Apostel mit Namen, kennen Sie die? Also manche haben schon Probleme mit den 12 Stämmen Israels, also die 12 Söhne vom Jakob. Also ganz interessant, das sind die Apostel Jesu Christi gewesen, das sind keine Randfiguren, ganz wichtig. Im Johannes 1, Vers 40 lesen wir von Andreas. Wir schlagen heute ein paar Bibelstellen auf, relativ schnell, wem es zu viel ist, der muss dann nicht mitmachen, aber ich habe sie hier in der Präsentation mit dabei. Da lesen wir Johannes 1, Vers 40, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Der Andreas ist uns also bekannt als der Bruder von Petrus. Petrus ist allen bekannt. Petrus wird an keiner Stelle Bruder von Andreas genannt. Ganz interessant. Aber der Andreas wird öfters Bruder von Petrus genannt. Ja, weil der Petrus halt der Bekanntere war. So war der Andreas mehr ein Mann im Hintergrund. Stell dir vor, du wirst immer nur genannt der Bruder des, der Bruder von. Ja, na klar, dein Bruder, der ist bekannt. Und du bist halt nur der Bruder von, die Schwester von. Er war ein Mann im Hintergrund. Man kann ihn leicht übersehen. Also jemand in der zweiten Reihe. Bei Diskussionen, und es gab ja auch unter den Aposteln ab und zu mal Rangstreitigkeiten, wer ist der Wichtigste? Wer darf zur Rechten und zur Linken des Herrn Jesus sitzen? Da wird der Andreas mit Namen nie erwähnt. Aber er war Jesus doch sehr nahe. Er gehörte aber nicht zum innersten Kreis der 3 Apostel, die bei zentralen Ereignissen dabei gewesen sind, wie bei der Auferweckung des toten Töchterchens vom Jairus oder die drei, die die Verklärung des Herrn Jesus auf dem Berg miterleben durften? Oder die drei, die Jesus in den Garten Gethsemane noch etwas weiter mit sich genommen hat, wo er im Gebet gerungen hat? Er hat nie die Berühmtheit seines im Neuen Testament sehr präsenten Bruders bekommen, und doch verdankt die Gemeinde Jesu ihm unglaublich viel, seinem kleinen, schlichten Dienst. Wo kommt er her? Er stammt aus Bethsaida, das lesen wir in Johannes 1, Vers 44, Andreas und Simon. Wir lesen hier, Philippus war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Sie haben also aus Bethsaida gestammt, das ist nördlich vom See Genezareth. Aber später lesen wir, dass sie umgezogen waren nach Kapernaum. Kapernaum liegt auch am See Genezareth, Nordwesten des Sees. Markus 1, Vers 29, da lesen wir, sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Und die ganze Situation spielt sich eben in Kapernaum ab. Dort in Kapernaum besaßen Petrus und Andreas also ein Haus zusammen und haben gemeinsam als Fischer gearbeitet. Dass man das ein bisschen weiß, wo das ist. Aha, hier haben wir also im Süden hier. Hier haben wir Jerusalem, Tote Meer, Jordan rauf, oben See Genezareth und da haben wir, Moment, machen wir gleich weiter, ist ein bisschen größer, haben wir hier Bethsaida, wo mehrere Jünger herstammen, nicht nur die zwei, und dann Kapernaum, wo Jesus dann von Kana nach Kapernaum umgezogen ist. Dann nicht Kana, von Nazareth natürlich. Kana, das erste Wunder, von Nazareth ist er nach Kapernaum umgezogen. Und dort hat er die zwei Brüder gesehen und berufen. Bist du vielleicht auch jemand, der mehr im Hintergrund ist? Nicht jeder ist im Vordergrund. Im Vordergrund sind eigentlich weniger Leute. Die meisten sind mehr in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe. Wichtig ist, dass wir unseren Dienst für den Herrn tun. Ist immer wichtig, egal ob er im Vordergrund steht oder in der zweiten Reihe. Dass wir nicht unseren Dienst tun, damit wir gesehen werden. Das gibt uns nicht den letzten Wert. Was Menschen über uns denken, gibt uns nicht den letzten Wert. Den letzten Wert gibt uns, was der Herr Jesus über dich denkt und über mich. Und das hat in Ewigkeit Auswirkungen. Der Bruder des Simon Petrus. Der Herr sieht ins Verborgene und er ist ein Belohner. Unglaublich. Erst begnadigt er uns, dann nimmt er uns sogar als seine Kinder auf, wo wir seine Feinde waren, und dann belohnt er uns auch noch. Also manches von dieser Riesengnade werden wir vermutlich erst verstehen, wenn wir Jesus direkt gegenüberstehen. Der Andreas war ein Schüler von Johannes, dem Täufer. Der Andreas hat die Predigten von Johannes, dem Täufer, gehört. 400 Jahre hat Gott geschwiegen. Seit dem letzten Propheten. Und dann trat Johannes, der Täufer, auf. Und er hat das abtrünnig gewordene Volk Gottes zur Umkehr aufgerufen. Und das hat den Andreas, diesen Fischer, tief getroffen. Er hat gemerkt, es genügt nicht, dass ich im Synagogengottesdienst dabei bin und vielleicht dreimal im Jahr dann nach Jerusalem zum Tempel pilgere. Es genügt nicht, dass ich mich bemühe, ein guter Christ zu sein. Christ war ja damals noch nicht. Ein guter Mensch zu sein vielleicht, ne? Ein guter Jude zu sein. Das genügt nicht. Es braucht mehr. Und er wird als Jünger oder Schüler des Johannes, wenn er sich so bezeichnet, in Johannes 1, Vers 37, dann hat er sich von Gott durch den Johannes seine Sünden zeigen lassen. Nicht, was die anderen denken, sondern was Gott über mich denkt. Und er hat das wohl auch bekannt und hat sich mit der Taufe, der Umkehr, der Buße taufen lassen. Ja, er wollte sein Leben ganz auf Gott ausrichten und auf das Kommen des Messias. Und vermutlich war er auch dabei, als Jesus sich vom Johannes dann hat taufen lassen. Auf jeden Fall, das wird uns berichtet, hat er am nächsten Tag die erstaunliche Aussage dieses Propheten Johannes des Täufers über Jesus gehört. Das ist in Johannes 1, Vers 36. Dort lesen wir Johannes 1, Vers 36. Indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe das Lamm Gottes. Damit hat der Johannes der Täufer Jesus als Messias gekennzeichnet. Das Lamm Gottes. Das Lamm, das sein Leben gibt und das dann das Opfer gültig ist vor dem Herrn, vor dem Vater. Und das hatte Auswirkungen. So lesen wir in Johannes 1, 37. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Und die Worte: Kommt, komm und seht, das war damals eine Einladung für die beiden. Und das ist heute auch eine Einladung immer wieder für uns. Kommt und seht. Wenn wir mit Jesus gehen, dann sehen wir manches, obwohl wir jetzt noch im Glauben leben und vieles noch nicht sehen. Das ist eben Glauben. Ich sehe noch nicht. Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche. Was ich wünsche, Gott erhört nicht alles so, wie ich es denke und wie ich es bete. Weil er den Überblick hat. Weil er besser weiß, was für mich wirklich gut ist. Wie schön. Kommt und seht. Jesus will uns immer wieder beschenken und verändern. Und wir sind gerufen, ihm nachzufolgen. Wir sollen Jünger, das heißt Schüler des Herrn Jesus sein. Das heißt, dass wir lebenslang lernen. Bis ins Alter. Andreas ist diesem Ruf gefolgt und er war an diesem Tag mit dem zweiten, nicht namentlich genannten Johannes-Jünger bei Jesus geblieben. Und das hat sein Leben von Grund auf verändert. Er hat sein Leben ganz auf Jesus ausgerichtet. Ist das auch bei dir der Fall? Wir können auch gute Mitläufer sein. Wir machen alles mit, ohne dass es mein Herz wirklich so tief berührt. Wir wollen ganz, wenn wir immer wieder, das kann ich immer wieder beten, Herr, dass ich ganz mit dir leben will. Dass er mir zeigt, was nicht zu ihm passt, was bremst. Und er wurde der Andreas vom Fischer zum Menschenfischer. Als Jesus später, das war ja nicht am See Genezareth, das war Johannes der Täufer, also im südlichen Bereich des Jordan. Und als Jesus später am Ufer des Sees von Genezareth entlang ging und die Brüder bei ihrer Arbeit gesehen hat, hat er sie in seine Nachfolge berufen in einer ganz besonderen Weise. Wir lesen das im Markus Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 16. Markus 1, ab Vers 16. Als er aber, Jesus, am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Vorher, also in Johannes 1, hat der Herr Jesus den Andreas und auch, das war nicht der zweite, aber auch in dieser Situation, auch den Petrus damals gerufen, an ihn als den Messias zu glauben. Hier im Markus 1, Vers 16 folgende, haben wir eine andere Situation. Der Petrus, der Andreas und auch, wenn man weiterliest, Johannes und Jakobus, sie haben schon von Jesus gewusst. Er beruft sie jetzt auf eine andere Weise. Nämlich, man könnte das vergleichen in eine Bibelschule. Nämlich, dass sie mit Jesus mitgehen sollten und von ihm lernen sollten. Dass sie also ihren Beruf zurücklassen sollen. Das hat schon was gekostet. Was ist mit der Familie, mit der Frau? Vielleicht sind Kinder da, weiß ich nicht, wird nicht erwähnt, aber jedenfalls, der Petrus war auf jeden Fall verheiratet und wir lesen später von Paulus, dass alle Apostel verheiratet waren, nur der Paulus selber, als später dazugekommener, er nicht. Also die haben sich das schon was kosten lassen. Jesus wollte 12 nahe bei sich haben, um sie tiefer zu prägen durch das, was sie sehen und erleben und hören. Und schau mir genau hin, was Jesus hier sagt. Ich will euch machen. Zu Menschenfischern machen. Nicht ihr sollt es werden, sondern ich will euch dazu machen. Das heißt, Jesus wird sie verändern. Im Reich Gottes gibt es keine selbstgemachten Mitarbeiter. Aber Jesus will sie verändern und umformen. Und das gilt für jeden von uns. Wenn wir Jesus nachfolgen, unabhängig von unserem Beruf, dann will Jesus uns verändern. Zum Guten. Und er wollte, der Herr Jesus, die natürlichen Fähigkeiten und Gaben von Andreas gebrauchen, aber später, am Pfingsten, wollte er ihn auch beschenken mit geistlichen Gaben, mit dem Heiligen Geist selber. Und diese Berufung, ich will euch zu Menschenfischern machen, hat Jesus erfüllt. Wir sehen das beim Andreas ganz besonders. An den wenigen Stellen, in denen er im Neuen Testament ein bisschen mehr erwähnt wird, also nicht nur in der Apostelliste, dann sehen wir, dass er dreimal in Aktion ist und dreimal führt er einen Menschen zu Jesus. Das erste in der Familie. Die Faszination, die der Herr Jesus auf den Andreas ausgeübt hat, sieht man schon, als er das erste Mal mit Jesus zusammengetroffen war, beim Johannes dem Täufer. Er und sein Kamerad waren mit ihm zusammen gewesen den Tag, aber mit Jesus. Und jetzt wird uns aber nicht mitgeteilt, was sie mit dem Herrn und der Herr mit ihnen besprochen hat. Da wäre ich ja gerne Mäuschen gewesen und hätte zugehört. Wird uns nicht berichtet. Aber wir lesen dann in Johannes 1 ab Vers 41 das Ergebnis. Wir lesen, dieser, der Andreas, findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Er führte ihn zu Jesus. Der erste Jünger der Jesus also nachfolgt, was hier erwähnt wird, führt seinen eigenen Bruder zum Herrn. Die Freude, was er gefunden hat, will er mit seiner Familie teilen. Die Familie ist nicht immer der leichteste Ort, ein Zeuge des Herrn Jesus zu sein. Warum? Wenn wir dann da sind und begeistert sind von Jesus reden, dann sieht unsere Familie, wenn wir mit ihr zusammenwohnen, wie ich lebe, was ich sage und was ich tue, ob das zusammenpasst. Was für eine Herausforderung für uns. Ich kann mich noch erinnern, mein kleiner Bruder, 7 Jahre jünger, ich habe ihn mal gefragt, als er noch kleiner war, hast du Vorbilder? Ja. Wen denn? Dich. Das war für mich jetzt in dem Moment kein Kompliment. So, ich habe gedacht, Junge, ich muss aufpassen, wie ich lebe. Wusste ich genau, wenn ich ein Vorbild bin, der macht dann die Sachen nach. Der muss hier sehr aufpassen. Das war eine gute Herausforderung, zu Hause als Vorbild zu leben. Musste oft beten und auch oft um Vergebung beten. Und es ist auch ein Punkt, dass die anderen sehen, ich bin nicht sündlos, aber habe ich den Mut, zu meinem Versagen zu stehen. Und die schweren Worte zu sagen, es tut mir leid. Das ist eine große Herausforderung. Aber es ist das beste Vorbild, was wir geben können. Weil keiner von uns ohne Sünde ist. Petrus ist der Bekanntere geworden. Der Leader, der Führer, der Anführer der Apostel. Er wurde von Jesus als Fels bezeichnet. Er hat 2 Briefe geschrieben. Und er war Mitverfasser des Markus-Evangeliums. Der Markus, geht es auf den Petrus zurück. Er war also ein sehr wichtiger Mann in der Heilsgeschichte Gottes. Wenn wir den Andreas betrachten, dann ermutigt es uns, dass der Andreas, der eigentlich sonst nicht so viel im Vordergrund steht, einen sehr wichtigen Dienst getan hat. Er hat seinen Bruder zum Herrn geführt. Und so ist es auch heute. Gott gebraucht gerne Menschen, die von anderen leicht übersehen werden. Dass sie im Hintergrund wirken. Der spätere Petrus, der Apostel, was der alles getan hat. Die unscheinbare Treue von Andreas hatte eine Wirkung, die Welt in der Zukunft, von uns aus gesehen in der Vergangenheit, erschüttert hat. Der kleine Dienst vom Andreas. Er führte seinen Bruder zu Jesus. Gott schätzt treuen Dienst mehr als großen Ruhm. Er kann jeden von uns gebrauchen zu seinem Werkzeug. Im Neuen Testament wird Andreas nur namentlich 12-mal erwähnt. Der Petrus 159-mal. Also mehr als 12-mal so viel. Es war der Dienst des Andreas, diesen wichtigen Mann der Heilsgeschichte Gottes zu Jesus zu führen. Wie kannst du anderen dienen? Wie kannst du jemand anderem dienen? Wir warten manchmal auf diese großen Gelegenheiten. Ich glaube nicht, dass es dem Andreas bewusst war, was er damit gemacht hat, dass er einfach in seiner Begeisterung den Petrus auch zu Jesus geführt hat. Und viele große Dinge im Reich Gottes passieren im Hintergrund. Werden oft nicht bedacht. Du kannst Gott danken, dass er dich und deinen Bruder, deine Schwester in der Gemeinde nicht übersieht. Manchmal übersehen wir jemand anderen. Und es hilft uns wieder zu erinnern, Gott nicht. Also möchte ich auch einmal die Gemeindeliste nehmen. Wir haben ja vorhin schon die Anregung gekriegt. Und mit jemand Kontakt aufnehmen, jemand mal ansprechen oder vielleicht sogar mal einladen zum Spaziergang oder zum Kaffee, den man sonst nicht so gut kennt, um Anteil zu nehmen und die Liebe Gottes ein Stück weiterzugeben. Im Hebräer 6, Vers 10 lesen wir, Gott ist nicht ungerecht. Er wird nicht vergessen, wie ihr für ihn gearbeitet und eure Liebe zu ihm bewiesen habt und weiter beweist durch eure Fürsorge für andere. Wie hat es der Andreas gemacht? Wie hat er ihn zum Herrn Jesus geführt? Er hat ihm einfach gesagt, was er erlebt hat. Wir haben gefunden. Und dann hat er ihn hingeführt. Das ist so ähnlich wie, wenn du beim Einkaufen bist. Du gehst in den Laden rein, du suchst ein ganz bestimmtes Bauteil für irgendwas, was du brauchst, also einen riesen Baumarkt und ja, dann fragst jemand. Und da gibt es zwei Arten von Verkäufern. Der eine erklärt dir, schauen Sie sich in der entlang und sehen Sie den fünften Gang hier rechts rein und dann gleich auf der linken Seite unten im Regal. Und du bedankst dich. Und neulich hatte ich jemand, der hat gesagt, ja, Moment, ich komme gleich mit. Und dann ist er mitgegangen und hat mir es nicht nur das Gangregal, also den Gang gezeigt und das Regal, sondern hier, da sind diese Sachen. Du gehst viel lieber in so ein Geschäft, wo dich jemand hinführt. Und wenn wir jemanden zum Herrn Jesus führen wollen, dann ist es viel netter für den anderen. Er nimmt es viel netter an, wenn du ein Stück sein Leben begleitest. Wenn es nicht nur darum geht, hat er sich schon bekehrt oder nicht, sondern dass du Anteil nimmst an ihm, an seinem Leben, wie es ihm geht. Das ist, er führte ihn direkt hin. Er ging mit. Was noch? Das Zweite, als er einen Menschen zum Herrn Jesus führt, ist, wie er unterwegs ist mit Jesus, der Andreas. In Johannes 6, ab Vers 1 lesen wir, wie Jesus 5000 Mann gespeist hat. Die Jünger haben vorgeschlagen, die Menge in der Einöde wegzuschicken, damit sie in den umliegenden Höfen dann was kaufen können. Aber Jesus hat Mitleid mit denen, die ihm nachgefolgt sind. Und in Johannes 6, ab Vers 5 lesen wir, Johannes 6, ab Vers 5, als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Also der Philippus als Praktiker rechnet sofort durch und sagt, so viel Geld haben wir nicht mehr dabei. Für 200 Denare. In Vers 8 lesen wir weiter. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm. Es ist ein Junge hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Also er sieht eine Gelegenheit und im nächsten Moment fällt ihm sein Herz wieder in die Hosentasche und er sagt, er hat eh keinen Wert. Aber er führt ihn doch zu Jesus. Und Jesus macht mit der Brotzeit dieses Jungen 5 kleine Brötchen, würde man heute sagen, ne? Und 2 Fische so viel. Der Andreas hatte also ein wenig Glauben. Und Gott hat ihn gebraucht. Denk mir noch ein bisschen über diesen kleinen Jungen nach. In der Regel wird er nicht weiter betrachtet. Aber kannst du dir vorstellen, deine Brotzeit, der Herr Jesus speist so viele Leute damit. Du kriegst das richtig mit. Du bist ja ganz vorne dabei. Und der Herr Jesus, der nimmt es ja entgegen und dann teilt es den Jüngern aus. Und du staunst nur, was das alles ist. Denkst du, der wird das jemals vergessen haben? Vermutlich hat er ihn damit auch nicht nur äußerlich zu Jesus geführt, sondern innerlich. Vielleicht hat er sich bekehrt. Wir wissen es nicht. Aber er hat ihn jedenfalls zum Herrn geführt. Verachte nicht das Unscheinbare. Wieder so, jemand Unscheinbares, dieser kleine Junge. Wir kennen nicht einmal seinen Namen. Der Herr Jesus hat ihn gebraucht. Gott will jeden gebrauchen und verändern. Dazu zwei Beispiele. Viele von uns kennen den sprachgewaltigen Prediger Charles Haddon Spurgeon. Natürlich, er ist schon beim Herrn, aber manche haben vielleicht sogar manche Predigten gelesen, gibt es ja bis heute in deutscher Übersetzung, in Büchern zu kaufen. Wie ist dieser sprachgewaltige Prediger zum Herrn Jesus, wie hat er dahin gefunden? Gott hat einen ungelehrten Mann mit einer monoton eine monoton gesprochene Predigt benutzt, um Charles Haddon Spurgeon zum Glauben zu führen an Jesus. Wir wissen, ich weiß nicht einmal den Namen dieses Mannes. Jemand anders, Edward Kimball, ein unscheinbarer Sonntagsschullehrer in Boston, USA, hat einen jungen Mann aus seiner Gruppe besucht am Sonntag, um nachzufragen, ob er wirklich Christ geworden ist. Er hat so eine Sonntagsschule gehabt, so eine Handvoll Burschen und so Halbwüchsige. Und an diesem Tag führte er Dwight L. Moody zum Herrn Jesus. Dwight L. Moody wurde ein sehr bekannter und von Gott gebrauchter Evangelist. Kennst du Edward Kimball? Wenn du also meinst, du hast nicht zu bieten, Gott hat dich vielleicht nicht ganz so begabt wie andere. Und es ist ja schade jetzt. Nein, denk an diesen Edward Kimball. Der war einfach treu. Er wusste, für den muss ich beten. Und jetzt genügt es nicht nur zu beten, ich muss mal mit ihm reden. In Liebe und Freundlichkeit. Gott hat eine ganz besondere Art, unscheinbare Menschen zu gebrauchen und Großes zu wirken. Vom Fischer zum Menschenfischer. Der Andreas führt wieder jemand zum Herrn, als Heiden, also die Griechen, Jesus sehen wollten. In Johannes 12, Vers 20 lesen wir, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Ja, also diese Griechen, also nicht Juden, Heiden, die wollen also Jesus sehen. Und der Philippus hat Bedenken. Ja, warum hat er Bedenken? Ja, klar, er hat aufgepasst, was Jesus gesagt hat. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. In seinem ersten Runde, wo er da gelebt hat. Und der Philippus hat Zweifel. Der sagt zum Andreas. Und der Andreas, der hatte keinen Zweifel. Der hat ihn gleich mitgenommen. Und so ist Andreas der Erste, der Heiden zu Jesus geführt hat. Wenn man das so sagen kann. Und Jesus nimmt das zum Anlass, er spricht von seinem Tod, von seinem Sterben, das Sterben des Weizenkorns, es bringt viel Frucht, wenn es stirbt. Viel Frucht. Ein Hinweis, dass der Tod Jesu und seine Auferstehung auch Frucht unter den Heiden bringen wird. Andreas war ein Mann, der Jesus nahe war. Er hat nachgefragt. Kann man selber nachlesen. Und ein letztes Mal finden wir den Andreas nach der Himmelfahrt zusammen mit den anderen Jüngern im Obersaal. In Apostelgeschichte 1, Vers 13 lesen wir, als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus, Thomas und so weiter. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Der Andreas hat also dem Auftrag des Herrn Jesus gehorcht. Sie sollten dort bleiben und bis der Heilige Geist, bis die Kraft von Gott ihnen gegeben wird. Und das hat dann den Petrus, der Heilige Geist, hat den Petrus so gestärkt, dass er diese gewaltige Predigt halten konnte, wo dann 3000 Menschen sich zum Herrn Jesus bekehrt haben. Der Andreas hat diese Predigt nicht gehalten. Er hat nur, war dabei. Er war der Mann in der zweiten Reihe. Aber Gott hat ihn gebraucht. In unserer Küche hängt ein Ausspruch von William MacDonald. Ich habe gedacht, meine Frau hat ihn schon weg. Er ist nicht so präsent, sondern mehr, man muss ein bisschen ums Eck schauen. Er hängt heute noch da. Unseren Josias habe ich ihn heute vorlesen lassen. Ich gebe das mal wieder. Da schreibt dieser berühmte oder sehr gesegnete William MacDonald: Der größte Teil meines christlichen Lebens war harte Arbeit, beständiges Streben, Routine, Verpflichtungen und viele einsame Stunden. Es gab Zeiten, in denen ich mich fragte, ob wohl irgendetwas erreicht werden würde. Doch wenn ich daran dachte, aufzugeben, schickte der Herr eine kleine Ermutigung, die mich antrieb, die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen. Wer hätte das von diesem Mann gedacht? John Hutton schreibt: Die meisten Nachfolger Jesu erlangen keine Berühmtheit. Sie müssen ein einfaches Leben führen, eine Sache der Routine. Wenige nehmen von uns Notiz. So leben wir Tag für Tag, nicht müßig und nutzlos, aber an einem bescheidenen Platz, bis das Ende kommt. So ist das Leben und Los der Mehrheit. Ja, aber Gott sieht jeden. Und was hat der Herr Jesus gesagt in Matthäus 10, Vers 42? Wer einem von diesen Geringgeachteten auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, der wird, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Was für eine Ermutigung. Das Ende vom Andreas. Das lesen wir nicht in der Heiligen Schrift. Außerbiblische Überlieferungen berichten, dass er großen Mut besessen hat, das Evangelium von Jesus anderen Völkern zu bringen, zum Beispiel zu den barbarischen Skythen. Der Geschichtsschreiber Josephus sagt von ihnen, dass sie sich kaum von wilden Tieren unterscheiden. Dennoch hat Andreas ihnen und anderen das Evangelium verkünden können und hat Menschen zu Jesus geführt. Und gestorben ist Andreas wohl zur Zeit Neros, ungefähr 60 nach Christus, in Patras in Griechenland. Er soll an ein X-förmiges Kreuz genagelt worden sein. Wir kennen das, das Andreaskreuz. An jedem Bahnübergang finden wir eines. Und es erinnert an den Tod des Andreas. Wenn wir also das nächste Mal über einen Bahnübergang fahren oder gehen, dürfen wir uns daran erinnern, das Andreaskreuz. Dieser Mann wurde von Jesus gebraucht. Er war kein Mann in der ersten Reihe, er in der zweiten. Und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Durch ihn kam der Petrus zum Glauben. Und er hat ihn gebraucht in anderen vielen Dingen. Und wir werden ihn sehen, wenn wir in der Herrlichkeit beim Herrn sind. Das Erste wird der Herr sein. Er wird alles überragen. Aber in der Ewigkeit, ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, aber da gibt es viel Zeit, wenn ich mal so denke mit meinem Mäusehirn, ne? Da werde ich auch den Andreas persönlich kennenlernen und ihm danken für sein Vorbild, dass er mich ermutigt hat. Wir sehen also Andreas, ein gewöhnlicher Mensch, der Menschen zu Jesus führt. Er war Bruder des Simon Petrus, ein Mann in der zweiten Reihe. Er war Schüler von Johannes dem Täufer, hat seine Sünden bekannt, sich davon abgewandt, gereinigt und ganz auf Jesus dann ausgerichtet, auf den Messias. Er wurde vom Fischer zum Menschenfischer. Er hat sich von Gott verändern lassen. Er war nahe bei Jesus. Er war ein ganz gewöhnlicher Mensch wie du und ich. Aber er war treu. Es bleibt, unsere Welt braucht solche Menschen, die treu, nahe mit Jesus gehen und die Gott dann gebrauchen kann. Von vielen vielleicht gar nicht gesehen, aber das eine entscheidende Bedeutung hat im Leben von Einzelnen. Auch du bist berufen, Jesus nachzufolgen und ihm treu zu dienen. Er sagt, ich bin das Leben. Jesus ist das Leben, nichts anderes. Deswegen schließen wir mit Hebräer 6, Vers 10. Gott ist nicht ungerecht. Er wird nicht vergessen, wie ihr für ihn gearbeitet und eure Liebe zu ihm bewiesen habt und weiter beweist durch eure Fürsorge für andere. Sein Name kommt noch einmal vor, ganz am Ende der Bibel. Offenbarung 21, Vers 14. Dort lesen wir, die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und an ihnen waren die Namen der 12 Aposteln des Lammes. Also sein Name steht neben den der anderen 11 Apostel einmal auf den Grundsteinen des Fundamentes von der Mauer, die um das neue Jerusalem läuft. Das bedeutet, Gott gibt ewigen Lohn. Was für einen Herrn haben wir? Amen. Darf ich noch mit uns beten? Danke, Herr, dass du diesen Andreas gerettet hast, wo er auch als frommer Jude eine Rettung brauchte. Dich brauchte, dein Opfer brauchte. Und danke, dass du ihn begnadigt hast und dass du ihn gebraucht hast, wie du jeden gebrauchen möchtest, der dir nachfolgt. So hilf uns, dass wir wie der Andreas dir treu dienen. Ganz egal, wie du uns führst, dein Plan ist besser als mein Plan. Danke dafür. Und danke für alles, was du uns an Segen und sogar noch Belohnung verheißt. Herr, du bist ein wunderbarer Führer. Und ich danke dir, dass ich dir nachfolgen darf. Amen.